Happy Shooting, Folge 726, Cannabilisieren. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyerCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Was denn?
Einfach nur wuhu.
Achso, er freut sich einfach. Er freut sich, der Chris freut sich. Schalten Sie auch jetzt wieder ein. Bleiben Sie dran.
Boris hatte Geburtstag.
Ich hatte Geboren Geburtstag.
Ich freue mich auch.
Geschenk.
Boris hatte Geburtstag.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, das war in der Tat schön. Weil meine Schwiegermutter hat kurz vor mir Geburtstag und dann feiern wir normalerweise immer zusammen in der Familie, so im kleinen Kreis. Mhm. Und das haben wir jetzt gemacht, weil wir sind im Jahr jetzt inzwischen alle vier durchgeimpft und wollten aber trotzdem nicht ins Restaurant gehen, sondern haben uns dann was zu essen geholt. Das war mal sehr schön.
So macht man das.
Und viel geschnackt und philosophiert und so. War ein lustiger, langer Abend.
Das ist doch gut. Mit Getränken nehme ich an.
Ja, aber wenig Alkoholisches dabei.
Also viel
Wasser. Und zur Feier des Tages habe ich dann auch mal eine Cola getrunken. Weißt du, bin mal völlig aus mir rausgegangen.
Genau, das machst du ja sonst nicht. Wir haben heute wieder Themen,
die Oha.
Ich jetzt irgendwie... Ja, wir haben diverse News zu diversen Objektiven. Das ist gerade irgendwie die Objektivflut. Das, was du MFT mitgebracht. Es gibt von Polaroid was, worüber wir mal reden müssten. Zur R3 ist nochmal was rausgepurzelt. Und. Und lass uns mal hier loslegen. Das Übliche am Anfang kurz. Wir sind live. Es ist der 31.08.2021, sollte das bei euch gerade auch der Fall sein, dann ja, macht doch mal live mit. Wir sind hier auf dem Slack im Dienstags 18 Uhr Kanal, unterstützt von Jochen, David, Rolf, Uwe, Alexander, Sonja, Bernd, Keanu, habe ich jemanden vergessen? Wahrscheinlich, falls Hannes ist noch da, glaube ich. Also lustige Runde da beieinander. Und da könnt ihr auch mitmachen. Außerdem freuen wir uns über eure Fragen, zum Beispiel im Slack, im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder einfach Audio oder Video an info@happyshooting.de per E-Mail. Dann an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Es ist noch nicht der erste, also es ist noch ein bisschen hin, bis die Mega-Lobhudelung kommt, aber zumindest kommt heute nochmal eine ganz tolle Lobhudelung. Und diesmal nicht nur Unterstützung in Form von Geld, sondern in Form von Auphonic-Zeit. Der Peter und die Sonja haben uns nämlich nach dem Ende der letzten Woche beide noch auf Auphonic-Zeit gespendet. Das ist dieses Tool, mit dem wir ja letztendlich sicherstellen, dass wir gut klingen. Das, wo der ganze Podcast hinterher nochmal audiotechnisch massiert wird und so weiter. Und
die ganzen kaputten Stimmbänder aus dem Stimmbruch werden dann nochmal weggemacht. Die sprechen das alles nochmal nach. Das wird alles nochmal nachvertont. Naja, Auphonic zaubert da schon.
Auf jeden Fall kostet das immer so pro Stunde quasi und wir haben jetzt wieder,
die machen also ich glaube die nächsten... Ganz, ganz wichtige Informationen. Die sorgen dafür bei Auphonic, dass die Kapitelmarken in dieser MP3-Datei drin sind. Ansonsten ginge das gar nicht.
Ohne Auphonic hätten wir keine Kapitelmarken und ich glaube die nächsten 30 Stunden Happy Shooting sind damit wieder sichergestellt. Also wir müssen jetzt nicht aufhören, können weitermachen. Ansonsten Marcel, monatliche Spende, vielen Dank für den tollen Podcast, 321 Foto. Sascha hat überwiesen, der Zehnt meines Creator Support Budgets, es ist nicht viel, aber ich arbeite dran. Marco schreibt ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Stefan, monatlicher Support, Happy Shooting. Und Fabian, neues Gesicht, Honorar für wöchentliche Beratung, Motivation, Unterhaltung und noch vieles mehr. Und wir bedanken uns mit einem kleinen Halleluja.
Große Klasse.
Dankeschön. Ja, ihr seid alle toll. Wer da auch irgendwie Bock hat, vielleicht ein bisschen so eine Beweisung, so. happyshooting.de/spenden. Und da findet ihr alles, was ihr darüber wissen müsst. Ja, dann haben wir noch einen Nachtrag
von Uwe.
Uwe.
Es ging nämlich um die Frage, wie man denn ein Fotoalbum abfotografieren könnte, wegen der störenden Reflexion auf den Seiten, auf den Fotos und so weiter. Und da hatte ich ja ein kurzes Beispiel hier gemacht mit meinem Fotoalbum und das kurz demonstriert mit einer punktförmigen Lichtquelle. Allerdings nur mit einer und eben gesagt, dass es mit zweien dann eben sinnvoller ist und dann eben den Winkel so gestalten, dass Einfallswinkel, Ausfallswinkel berücksichtigt wird und die Reflexion dann eben nicht ins Objektiv kommt. Und dass das eben etwas schwierig ist, wenn man, die ganze Wand beleuchtet oder mit ganz großen Softboxen arbeitet, weil dann ist die Leuchtfläche groß und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas ins Objektiv reflektiert, halt größer. Das war so der Gedanke daran. Und Uwe hat das ausprobiert und hat sich gemeldet, sagt, danke für den Tipp mit den punktförmigen Lichtquellen in der Folge 723. Da kann man das nochmal nachhören und im Video dann auch sehen, mein Beispiel. Dazu habe ich mal etwas gebastelt und es funktioniert gut. Das heißt, er hat sich wirklich was aufgebaut. Er hat sich nämlich an dem Repro-Stativ, hier unser Community-Projekt, so sieht das Ding aus, da hat er sich noch einen Ausleger dran gebaut mit den zwei Lichtquellen links und rechts der Kamera im selben Abstand. Das Ganze leuchtet dann schräg auf das Fotoalbum und zwar eben so, dass die Reflexion nicht ins Objektiv fällt. Und
so kleine LED-Leuchten genommen.
Genau, das sind kleine LED-Leuchten. Man muss da echt keinen super Aufwand betreiben, wenn es jetzt nicht ein super High-End-Ergebnis sein muss, sondern einfach eine Digitalisierung von Erinnerungen ist. Das ist schon wirklich mehr als gut genug, was man da rauskriegen kann.
Sehr cool.
Und hat dann auch Beispiele gezeigt, wie das Ganze dann aussieht. Ja, und in der Tat, das ist ganz homogen ausgeleuchtet und keine Reflexion im Bild. Ist auch ganz cool. Und so kann er jetzt einfach immer schön die Seite umblättern, die nächste Seite fotografieren und so weiter und so fort. Und den Aufwand kann man jetzt natürlich beliebig weiter treiben, mit Abständen, Winkeln, mit der Größe der Leuchtfläche arbeiten und. Da muss man halt gucken,
interessant wie weit man das
machen will.
Genau, interessant und spannend wird das dann, wenn man zum Beispiel Strukturen hat, die man sichtbar machen möchte. Also ich denke da so ein Ölgemälde und solche Sachen, weil da ist das beim Reproduzieren tatsächlich immer ein Thema, dass diese Strukturen, wie machst du die sichtbar, wie weit machst du die sichtbar?
Ja.
Weil du könntest ja zum Beispiel mit wirklich komplett diffusem Licht arbeiten und hättest dann die Strukturen siehst du durch Schattenwürfe und durch Reflexionen. Und hättest dann quasi gar nichts. Oder du nimmst kleine harte Lichtquellen, dann hast du harte Reflexion, dann kannst du den Winkel variieren.
Da kannst du mit Streiflicht arbeiten, um den Schatten größer zu machen.
Genau, also das ist tatsächlich so eine Sache, weswegen es eben nicht oft getan ist zu sagen, ja, wir digitalisieren das und dann stampfen wir es ein, weil wir haben es ja dann digital. Da gibt es mittlerweile dann sogar für solche Sachen, die wirklich Struktur haben, gibt es mittlerweile sogar Verfahren, um die Sachen nicht nur abzufotografieren, sondern um auch die 3D-Struktur abzunehmen und zu reproduzieren, dass man also das Ding in seiner kompletten Dreidimensionalität macht. Bei so einem Fotoalbum, denke ich, ist das völlig wurscht.
Da ist das egal, das ist eh alles flach und da willst du die Struktur eher weghaben, wenn du dann so Fotografenpapier hast mit so einer geribbelten Oberfläche, so, ne?
Ja.
Ist zwar gut, um Fingerabdrücke abzuweisen, aber schlecht, um es zu kopieren.
Aber man kann das schon weit treiben, also in manchen Bereichen.
Ja, bei Ölgemälden, das ist ein schönes Beispiel, was du da gesagt hast, weil viele Ölgemälde leben ja von dieser Plastizität, von dem dicken Farbauftrag
und den
Nasen, die sich da bilden oder dass eben der Baumstamm tatsächlich dicker gemalt ist als das Gras davor. Das gibt dem Ganzen Tiefe. Und das geht natürlich flöten, wenn man das homogen ausleuchtet. Korrekt.
Von der Größe her gehen natürlich manche. Also David sagt, die Mona Lisa könne man auch auf einen kleinen Flachbettscanner im Haushalt packen.
Weiß gar nicht,
wie groß ist denn die eigentlich?
Nicht
so groß, ne?
Oder so. Die ist nicht besonders groß. Kleiner als A4, würde ich sagen. Aber der Rahmen ist relativ
V600 und dann mach mal.
Ja, die kannst wahrscheinlich auch auf einen großen Umschlag als Briefmarke kleben oder so. Ich weiß aber nicht, ob sie selber klebt, wenn du sie hinten anleckst. Aber das soll ein ganz anderes Thema sein.
Boris.
Was denn? Kommen wir zu Objektiven.
Kein Wunder haben wir immer wieder Titel, die nicht ganz stumm rein sind. Hören Sie nicht auf diesen Mann, ich kenne ihn auch gar nicht.
Ich habe übrigens auch Alkoholpralinen geschenkt bekommen. Habe ich das schon erzählt?
Nee, aber das erklärt einiges. Lass uns zu neuen RF-Objektiven.
Canon möchte neue.
Mann.
Was denn? Canon möchte neue RF-Objektive rausbringen. Jetzt habe ich es erst verstanden, was du meinst.
Was?
Ich dachte die ganze Zeit, was hat er denn? Das war natürlich keine, das war keine Absicht.
Ist immer Vorriss.
Ich meinte die Leinwand von
denen.
Dich
kann man, echt nirgendwo hin mitnehmen.
Manch einer fragt sich, wieso eine Leitung in so einen kleinen Kopf passt. Aber manchmal ist das so. Also, Canon möchte neue RF-Objektive rausbringen. Das eine wird ein 16mm Objektiv sein mit Offenblende 2.8. Es ist auch so, jetzt ernsthaft. Es ist unklar, ob das ein Pancake wird oder nicht. Bin ich mal einigermaßen gespannt. Ich fand das ganz lustig, weil 16mm 2.8, das ist ganz schön, weil da kann man noch mal ein bisschen was freistellen, wenn man das möchte. Ich war nämlich gerade wieder unterwegs mit dem Canon 17-40L, was ich habe. Das hat ja eine Offenblende von 4. Ich kann halt nicht hingucken. Und das ist auch schon ganz schön am Vollformat. Das macht schon auch Spaß. Aber 2.8 wäre natürlich besser. Das Blöde ist natürlich, 16 mm ist jetzt nicht so meine Hauptbrennweite. Also schon gar nicht am Vollformat. Das wäre mir für Dauer schon ein bisschen zu weitwinklig. Kann mir aber durchaus vorstellen, so im Bereich von Architektur und Landschaft, dass es ganz interessant werden könnte. Etwas spektakulärer fände ich die Ansage, dass ein RF 100-400 kommen soll. Wobei die Lichtstärke noch unklar ist. Das finde ich jetzt spannend, weil wir hatten in den letzten Wochen in den Gerüchteküchen ähnliche Brennweite, beziehungsweise den gleichen Brennweitenbereich, 100-400 mm von Nikon, von Sigma, also von Nikon und von Sigma, die so etwas anbieten wollen oder inzwischen tun. Und jetzt möchte auch Canon damit kommen. Und warum finde ich das spannend? Ich habe das alte, das EF 100-400L, noch die Version 1. Das hat eine Lichtstärke 4,5 bis 5,6. Das ist ganz ordentlich für die Brennweite. Das macht auch Spaß. Das ist diese gute alte Luftpumpe, ne? Und da gibt es inzwischen ja schon seit längerem eine Version 2 davon, das EF. Das liegt so bei 2.100 € rum. Also die sind da im Preis schon ganz ordentlich angestiegen. Ich weiß allerdings nicht, was das alte Original gekostet hat. Ich habe das gebraucht gekauft. Also unfairer Vergleich. Das Einzige, was Canon jetzt aber für RF im Angebot hat, oder im Programm hat, sagen wir mal, was dieses Objektiv aus den EF-Zeiten ersetzen könnte, das ist das RF 100-500 mm. Es hat also 100 mm mehr Brennweite. Fängt mit der Blende vorne auch bei 4,5 an und geht nach hinten bis 7,1. Was nicht weiter tragisch ist, weil man irgendwie bei 400 mm irgendwo ähnlich bei 5,6 rum oder knapp drüber liegt. Ist also sehr vergleichbar, aber eben länger. Das liegt allerdings bei schlanken 3.100 €. Also ist nochmal ein Tausender knackiger als die RF-Variante, was nur bis 400 geht. Und jetzt frage ich mich natürlich, ist das 100 bis 400, was jetzt angekündigt ist für RF-Mount von Canon, ein Nachfolger für das L? Und wäre es dann in direkter Konkurrenz zu dem 100 bis 500 von Canon selbst? Weil es müsste dann ja eine ähnliche Offenblende haben. So von 4,5 bis 5,6, irgendwo das in dieser Größenordnung. Dann würden sie sich natürlich das Wasser abgraben.
Das ist nochmal. Kannibalisieren,
genau, ich wusste das.
Cannabis ist was anderes.
Ja, fände ich aber sehr spannend, wenn das dann günstiger wäre, weil 3.100 Euro wollte ich jetzt eigentlich nicht so gerne ausgeben. Ich hätte aber gerne noch mal ein längeres Tele, also auch mit guter Bildqualität, also so ein L wäre schon interessant. Tja, das ist die Frage, was meint ihr? Kommt da ein L-Nachfolger dann für ein Tausender weniger, also sagen wir mal irgendwie so um 2.000 bis 2.500 Euro rum? Unterhalb von dem 100 bis 500? Oder wird Canon sagen, nee, den L-Nachfolger haben wir für 3.1 und da kommt jetzt ein 100 bis 400 mit, weiß ich nicht, Blendenstärke 6.3 bis, weiß ich nicht, 7 irgendwas. Gute Frage, oder? Also.
Ja, ich kann nicht viel dazu sagen, weil dieser 100, 400 Bereich, das
ist gar nicht deiner, nicht so, ne? Du bist eher
nicht meiner. Also ich,
auf der kurzen Seite.
Ja, das ich auch, oder wenn lang, dann richtig, dann muss man auch irgendwie aus dem Kilometer noch irgendwie einen Eisbär einigermaßen ablichten können und so.
Da hat da Canon ja auch interessante Sachen.
Da brauchst du dann, da nimmst du das von Sigma, das dicke 600er oder so.
Ja, ich denke da eher bei Canon.
Das kostet so halb so viel wie das von Canon.
Ja, ich denke bei Canon an das 800er, was sie gebracht haben mit der festen Blende 11.
Das wäre dann tatsächlich interessant. Und das haben sie natürlich auch gebracht, um gegen Sigma was in der Tasche.
Weil das ist dann relativ günstig, relativ leicht und für den Einsatzzweck, den du jetzt wahrscheinlich so ein bisschen im Kopf hast, da oben im Norden, da ist es eh hell, denke ich mal. Also jedenfalls, wenn man da den Eisbären fotografieren will. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Sein. Haben wir eigentlich irgendjemanden unter den ZuhörerInnen, die in der Lage sind, mir mal Canon RF-Objektive so mal für eine Zeit zum Testen zukommen zu lassen. Also ein 600er und 800er würde ich zum Beispiel echt gerne mal ausprobieren und mal vergleichen mit dem 100 bis 500. Ach, kann mir ja nicht alles kaufen hier, um das auszuprobieren. Aber es gibt ja noch mehr schöne Objektive von anderen Herstellern. Was hast du denn da noch gefunden?
Ja, es hört nicht auf. Es wird nicht weniger. Zum Beispiel, beziehungsweise es gibt Objektive. Ich schreibe das gerade noch kurz für die Shownote hier rein. Du kennst Laowa.
Laowa sagt mir was, auf jeden Fall.
Das ist dieser Hersteller, der so etwas ungewöhnliche Objektive macht. Unter anderem auch dieses eine lange Makro-Weitwinkel-Objektiv mit dem langen Rüssel, was man da irgendwie so in so Sachen reinschieben kann. Und und andere werden. Take your mind out of the gutter, please. Und andere werden jetzt nämlich abgedatet mit neuen Mounts. Haha.
Aha.
Sieben Objektive werden mit neuen Kameraanschlüssen ausgestattet. Und zwar wäre das hier das. Das Fisheye, das 4mm 2.8 Fisheye kriegt einen Nikon Z-Mount. Mhm. Das 9mm 2.8 0D kriegt einen Nikon Z-Mount. Das 15mm T2.1 0D Cine Objektiv, ne, deshalb T2.1, das ist Transmission.
Also echte 2.1. Mhm.
Genau, bekommt Nikon Z-Mount, also viele kriegen Nikon Z-Mount. Das 9mm T29 0D Cine bekommt Nikon Z und ein L-Mount. Also L-Mount kriegt auch ein bisschen. Love, das 12er T29 Cine-Objektiv bekommt auch ein L-Mount. Das 24mm, dieses Makro-Probe-Objektiv, bekommt ein Nikon Z und ein Canon RF-Mount.
Hört.
Das musste man bisher über einen Adapter machen. Und das Argus 33 bekommt einen EOS-M-Mount von Canon.
Das ist Blende 095. Mhm. 33.
Das ist das Argus 33095, genau. Mhm. Und das war's. Also insgesamt haben wir.
Ist ja nicht so viel RF dabei.
7 Objektive, 4 Kameramounts und ist nicht uncool. Also finde ich.
Mhm. Sind allerdings alle manuell, ne? Spannend. Die Laowas. Also manueller Fokus.
Ja, aber sind halt Spezialisten. Ne?
Das absolut.
Sind keine so Allerweltsgeschichten, aber brauchst du mal ein 4mm Blende 2.8 Fisheye? Weil allerdings hat nur eine APS-C-Abdeckung. Das 9mm 2.8 auch.
Ja, die haben auch so schöne Sachen für MFT, lichtstarke Weitwinkelgeschichten, sowas. Daher kenne ich den Namen. Mhm.
Aber das 24 mm mal auf eine Canon eine R drauf machen?
Warum nicht, ne?
Also dieses Rüsselobjektiv. Finde ich.
Ja, wenn man einen Anwendungsfall dafür hat. Ne? Das war jetzt so ein Spezialist. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, aber außer um ins Kameraloch rein zu fotografieren oder so, ist mir dann auch nicht viel Sinnvolles eingefallen.
Oh, da gibt es aber schon noch andere Sachen.
Ist wahrscheinlich, wenn man es erstmal hat, fallen einem tausend Sachen.
Na gut. Ein. Wir sind noch nicht am Ende mit den Objektiven. Du hast auch noch was ausgegraben.
Ja, und zwar von Sigma.
Sigma.
Genau. Ich interessiere mich halt gerade so ein bisschen für die langen Teles. Von Sigma ist ein 150 bis 600 gekommen inzwischen, glaube ich. Für E- und für L-Mount. Und das ist aus der Sports- oder der Sport-Reihe. 150 bis 600 mm mit einer Offenblende 5 bis 6,3. Das ist für die Brennweite ganz ordentlich. Eine Naheinstellgrenze von 58 cm bis 2,80 m am langen Ende. Das ist okay. Also am kurzen Ende finde ich das eher erstaunlich tatsächlich. Am langen Ende 2,80. Das ist schon eine Distanz. Man hat da etwas über 2 Kilo in der Hand. 2,1 Kilo schreiben sie. Und das ist ein ganz schönes Trumm natürlich bei einer 600 mm Brennweite am langen Ende. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 11 cm, das ist schon ganz kräftig, ist über 26 cm lang und hat ein Filtergewinde von 95 mm. Also wer da noch mit Filtern arbeiten möchte, der muss ein bisschen mehr Geld ausgeben. Hat einen Bildstabilisator eingebaut und ist geschützt gegen Staub und Spritzwasser. Soweit alles ganz vernünftig. Und das Interessante ist der Preis. Der ist nämlich mit UVP 1400 Euro tatsächlich extrem günstig. Also das ist tatsächlich verlockend.
Das meinte ich vorher mit den Sigmas, ja, ja.
Na, das ist echt verlockend. Und es gibt da schon erste Tests. Du hattest das gerade im Video mal durchgescrollt, wo das Objektiv tatsächlich ziemlich gut abschneidet. Also es soll eine sehr, sehr gute Abbildungsleistung haben, also auch offenblendig schon sehr scharf bis in die Ecken sein, und zwar wirklich am langen und auch am kurzen Ende. Das ist ganz gut. Was bemängelt wird, ist ein bisschen der Autofokus, der dürfte halt schneller sein. Ich denke mal, dass das auch hauptsächlich bemängelt wird, wenn da eben Sports dahinter steht, dann will man es natürlich möglichst sehr schnell haben. Und da ist dann halt der Tipp, dass man den Fokusbereich einschränkt. Das kann man hier halt wie bei allen langen Teles machen, dass man sagt, mach nicht den ganzen Bereich, sondern nur einen Bereich von, ich weiß nicht, wo das anfängt, bis Ende, was weiß ich, 14 Meter bis unendlich oder sowas. Also 14 habe ich mir jetzt ausgedacht, ich weiß es nicht auswendig, wie das hier bei diesem Objektiv ist. Und dann ist er natürlich etwas schneller, weil er dann halt nicht den ganzen Bereich abfahren muss. Genau, Kai, Schach ist auch Sport, so gesehen. Genau. Was ich hier interessant fand an dem Objektiv, das hat einen neuen Schalter, einen sogenannten Torque-Switch. Damit kannst du die Friktion einstellen, wie schwer oder wie leicht es sich zoomen lässt. Und da kannst du eben das Objektiv einmal fixieren, sodass es also überhaupt nicht zu bewegen ist. Dann kannst du es auf schwer stellen. Das ist der Modus, der genutzt wird, wenn man über den Ring zoomen will. Also dann dreht man halt, um es auszufahren oder einzufahren. Oder man stellt es auf leicht. Und in dem leichten Modus kannst du jetzt entweder am Ring drehen und es geht halt sehr, sehr leicht. Dann kannst du mit einem kleinen Finger die Brennweite verstellen. Oder aber du ziehst einfach das Objektiv vorne raus. Also benutzt es wie die gute alte Luftpumpe. Und das ist natürlich schon spannend, weil wenn man wirklich ziehen kann, ich kenne das wie gesagt von meinem 100-400 von Canon, da kann man wirklich sehr, sehr schnell den Brennweitenbereich verändern und das Bild neu komponieren oder Motive verfolgen, die näher kommen oder sich entfernen. Das ist natürlich ziemlich geil. Und das hat Sigma jetzt eben auch. Und das ist natürlich eine schöne Sache an dieser Stelle. Ja. Und wenn man jetzt Alternativen für dieses Objektiv sucht, dann gibt es eben von Tamron etwas, das ist 150 bis 500 mm, hat also 100 mm weniger Brennweite, ist dafür deutlich leichter mit 1,5 Kilo, liegt aber preislich, also UVP mit über 2 oder um 2000 Euro, liegt aber Straßenpreis gerade so bei 1500 oder drunter, ist also durchaus ähnlich vom Preis, dafür halt leichter und etwas kürzer. Oder von Sony gibt es ein 200 mm bis 600 mm. Das hat eben etwas weniger an der kurzen Seite. Hat ein ähnliches Gewicht mit 2,1 Kilogramm. straßenpreislich gerade so bei 1700, da ist man schon Zacken drüber. Ob die Abbildungsleistung deutlich besser ist oder der Autofokus schneller ist oder so, das weiß ich nicht. Da müsste man sich jetzt mal eine Review von dem Sony angucken. Das alles ist jetzt für E-Mount und für L-Mount, also das Sigma 150 bis 600 für E-Mount und L-Mount, leider noch nicht für RF-Mount. Also damit bin ich erstmal raus, was das angeht. Wäre ansonsten durchaus ein Kandidat, den ich mir gerne mal angucken würde an dieser Stelle. Wenn das jemand von euch sich geholt hat, für E- oder L-Mount, dann berichtet doch gerne mal. Zeigt mal ein paar Beispiele.
So, und wer dachte, dass wir jetzt endlich durch wären mit den Objektiven, hat sich leider geschnitten. Wir haben noch eins, und zwar
ist eine sehr objektive
von Panasonic vom 24er 1.8 gibt es gerade in der L-Mount-Version erste Bilder.
Ja, das soll wohl rauskommen.
Geleakt.
Ja, also ja.
Ich finde das mit dem Leaken immer so. Ich würde ja, wenn ich wollte, dass die Leute sich was angucken, würde ich es auch leaken.
Na klar. Man weiß nicht sehr viel tatsächlich, aber die Bilder sagen schon mal, das ist ein recht amtliches Objektiv, also kein Pancake oder ähnliches. 24 mm, Blende 1.8. Also eigentlich eine sehr, sehr spannende Brennweite für L-Mount, hier abgebildet mit der Panasonic Lumix S5, dass man mal so ein Größenverhältnis hat. Das ist schon ein ganz schönes Objektivchen. Naheinstellgrenze soll bei 24 cm liegen. Das finde ich auch sehr spannend. Also man kommt auch nah dran. Und mit 310 Gramm ist es jetzt auch nicht zu wuchtig vom Gewicht her, wie ich finde. Wie groß es jetzt tatsächlich ist, was es für ein Gewindedurchmesser hat, das weiß ich jetzt nicht. Da weiß ich nicht, ob man da, wenn man ins Bild reinzoomt, da Details erkennen könnte. Das könnt ihr gerne mal tun. Was, ihr habt da schon ein Durchmesser draufsteht.
Ich finde da nix.
Keine Ahnung. Sieht jedenfalls ganz schnuckelig aus.
Doch, 67 da.
67, also 67. Doch, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Ja, Kai bestätigt auch gerade, 67. Ja, cool.
Ja.
So schaut's aus. Also da kommen wirklich ein paar spannende Objektive raus, muss man sagen. Mhm. Ja. Außerdem wurde immer gerüchtelt um eine Sony Alpha 7, also die Sony A7 Mark IV. Und da hatte ich jetzt relativ lange nichts Aktuelles mehr gesehen. Und jetzt ist es aber soweit, ich habe mal wieder was gelesen darüber. Und zwar soll sie im Oktober diesen Jahres erscheinen. Sie soll 33 Megapixel mitbringen, soll einen In-Body-Image-Stabilizer, also einen bewegten Sensor haben, der bis 5,5 Blendenstufen schaffen soll. Und Zitat, Sony will mit der A7 IV angeblich nicht nur ein kleines Update im Vergleich zur A7 III liefern, sondern die Kamera mit einigen wichtigen Neuerungen ausstatten, um vor allem im direkten Vergleich mit den aktuellen DSLMs aus dem Hause Canon nicht ins Hintertreffen zu geraten.
Wer sagt das?
Man könnte also, nur Sony sagt das, also man könnte
Sony könnte aber nicht sagen, wir haben Angst, gegenüber Canon ins Hintertreffen zu geraten. Das ist keine offizielle Aussage.
Nö, das wird wahrscheinlich so zwischen den Zeilen zu hören gewesen sein. Das spricht aber zumindest dafür, dass es nicht ein kleines Update wird, halt mit irgendeinem Knopf mehr oder irgendeinem neuen Bildbearbeitungsprozessor. Ich würde jetzt mal spekulieren, dass sie neben den 33 Megapixeln auch sehr, sehr schnell werden könnte. Und dann ist halt nur die Frage, inwieweit wird sich die A7 Mark IV dann von einer A9 oder einer A1 abgrenzen? Ich denke, das werden die größeren Fragen sein, die da zu klären sind, denn die schnellen Sensoren haben sie ja. Also von daher.
Oh ja.
Bleibt Sony es weiter has spannend. Good
Sensors.
Absolut.
Ja. Na denn.
Ah. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Da! Wir werden wieder unterstützt von Jimdo.
Du musst reden.
Die Musik war schon vorbei. Da könnt ihr euch eine eigene Webseite bauen, wenn euch nämlich die Worte einfallen, aber ihr sie besser schreiben könnt, weil ihr da Zeit dafür habt beim Schreiben, statt so hier beim Sprechen. Oder wenn ihr mal einen Lachflash habt und wollt einfach in Ruhe weitermachen, wenn ihr ausgelacht habt, dann ist eine Webseite genau das Richtige für euch. Da habt ihr nämlich Zeit zu schreiben. Wobei ihr euch bei der Jimdo-Webseite, wenn ihr euch überlegt habt, eine Seite zu machen, schon beeilen müsst, denn da seid ihr ziemlich schnell am Start. Geht zum Beispiel jetzt mal auf happyshooting.de/Jimdo. Dann loggt ihr euch da mal kostenlos ein, da keine Kreditkarte und nix, und startet mal mit dem Dolphin eure eigene Webseite, beantwortet da ein paar Fragen. Die sind nicht, um euch auszuhorchen, sondern um euch möglichst einen guten Vorschlag zu machen, einen Webseitenvorschlag. Da steht dann schon Text drin, also wirklich auch ein bisschen Prosa-Text, Einführungstexte. Da sind Bilder drin, die ihr übrigens auch benutzen dürft, Stockfotos. Aber wir sind ja hier bei Happy Shooting. Ich gehe davon aus, ihr habt selber geile Fotos. Die könnt ihr dann da einfach per Drag and Drop austauschen. Ihr könnt die ganzen Kisten umsortieren. Ihr könnt eine Galerie reinmachen. Ihr könnt Spalten reinmachen. Ihr könnt einen kleinen Shop da reinmachen. Unfassbar. Und dann macht ihr einfach mit. Und wenn ihr dann, wenn ihr in eurem Dorf antreten wollt und gewählt werden wollt, macht doch eine Webseite, wo ihr euch vorstellt und dann auch gefunden werdet. Wenn ihr irgendwie eine kleine Scheune mit Antiquitäten habt, macht doch mal ein paar Fotos von den schönsten Sachen oder von den Dingen, die jetzt mal irgendwie auch schnell weg müssen. Und schmeißt die in euren Shop und stellt die auf der Webseite vor. Vielleicht wisst ihr ja sogar ein paar Daten dazu, könnt ihr noch ein paar Sachen dazu schreiben. Falls das irgendwie die originale Zinnbadewanne von Napoleon oder so. Wer weiß das schon? Muss ja nicht Bonaparte gewesen sein. Vielleicht hieß der Hund so. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das alles dazu schreiben. Probiert das mal aus auf happyshooting.de/Jimdo. Wenn ihr was Schönes gebaut habt, zeigt es uns mal. Und wenn es euch so gut gefällt, dass ihr sagt, da will ich mehr mitmachen, dann guckt euch auch bitte mal die kostenpflichtigen Pakete bei Jimdo an. Da bekommt ihr dann eine eigene Domain, wenn ihr das wollt. Da habt ihr dann SEO, taucht bei Google auf, Kontaktdaten. Das wird alles automatisch mit Maps verknüpft, wenn ihr das wollt, sodass ihr wirklich auch gefunden werdet. Das ist cool und ihr spart 20% mit 2 Is. Denn Belichtigung ist der Gutscheincode. Belichtigung mit 2 I zu 20% Rabatt auf die kostenpflichtigen Pakete. Das macht Spaß und Laune. Wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support.
Ja, vielen Dank. Ich kannte mal einen Hund, der hieß Napoleon.
Im Ernst?
Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ja. Freund von uns in Toronto.
Kannst
Freunde sehen. Von uns in Toronto hatten einen French Bulldog namens Napoleon.
So schaut er so aus.
Aber den gibt's nicht mehr.
Boris. Bonaparte gibt's auch nicht mehr.
Erzähl mir über MFT, Micro Four Thirds.
Ja, bin ich ja schon
passiert?
Wieder dran.
Was ist passiert?
Ja, ich habe hier reingeschrieben, Micro Four Thirds hat mein Hirn verdreht. Und das war eine ganz lustige Erfahrung. Und zwar war ich jetzt länger nicht mehr weitwinklig unterwegs, sondern eigentlich immer irgendwie im Telebereich. Und das letzte Mal, dass ich noch ein bisschen weitwinklig unterwegs war, war mit der Micro Four Thirds. Und als ich mal jetzt hier die Nikon und die Canon mal getestet hatte. Jetzt war ich mal geplant unterwegs mit meinem 17 bis 40 Millimeter am Vollformat an der R6 und wollte etwas ausprobieren, wollte was testen und bin dann auch bei leichtem Regenwetter draußen gewesen, die Weide lang gegangen, habe überlegt, was kann ich jetzt mal hier fotografieren. Zeit war begrenzt, der Ort war begrenzt. Mussten mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Und dann fiel mir ein sehr, sehr großer Baum ein. So ein solitär, so ein einzelstehender großer Baum, der direkt an der Weide steht, an einem Weg. Und dann dachte ich, den nimmst du mal so mit, so leicht in den Vordergrund. Und dann nimmst du so ein bisschen die Landschaft dahinter und die Weide in den Vordergrund. Und jetzt muss man sagen, die Weide die steigt so an, ist so ein Hügel. Und dann bin ich diesen Hügel ein Stückchen hochgegangen und habe immer mich mal wieder umgedreht, habe mir diesen großen Baum angeguckt, der mich noch weit überragt. Wie weit muss ich wohl weggehen, dass ich jetzt hier mit 17 Millimeter da den Baum schön noch groß drauf habe? Und dann dachte ich so, das könnte ungefähr passen, was ich so im Gefühl hatte. Stell das Stativ auf, stell die Kamera auf, schau in den Sucher und sag, wo ist denn der Baum? Also ohne Scheiß. Ich habe da durchgeguckt, habe überlegt, wo ist denn jetzt dieser Baum? Weil natürlich gab es dann, der Weg hat halt links diesen einen Baum und die Weide und auf der anderen Seite vom Weg ist eine Allee von Bäumen. Die sind aber deutlich, deutlich kleiner. Und dann habe ich diesen großen Baum gesucht. Dann habe ich nochmal durch den Sucher geguckt und habe dann nochmal so in die Landschaft am Sucher vorbeigeguckt. Da steht doch dieser Baum. Da muss ich mich wirklich strecken und hochgucken. Und dann gucke ich durch die Kamera durch und denke, ist das der Baum? Kann das sein? Das war der Baum. Der war winzig klein, dieser Baum. Der war überhaupt nicht als großer Baum zu erkennen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, 17 mm am Vollformat ist eben schon auch ein bisschen was anderes. Ne? Ich dachte, es ist ja nicht so schlimm, ich hatte ja bisher 12 mm, ne? Aber am Micro Four Thirds sind das halt 24 mm und das merkt man schon den Unterschied. Und da habe ich so einen WTF-Moment gehabt und habe gedacht, eigentlich habe ich mir jetzt die R6 ja geholt, damit ich wieder die Brennweiten habe, die ich so gewohnt bin. Aber stellt sich raus, dass meine jetzt ja doch mehrjährige Zeit mit Micro Four Thirds dafür gesorgt hat, dass mein Gehirn irgendwie umprogrammiert wurde. Das finde ich faszinierend.
Und das ist natürlich der Beweis dafür, dass man sich mit Brennweiten beschäftigen muss, dass man absolut ein Gefühl dafür entwickeln muss, welche Brennweite an der eigenen Kamera auch welchen Effekt hat, welchen Bildwinkel hat. Ja. Das ist ja, ich sag das immer, Leute, nehmt euch eine Festbrennweite, hier 50 mm, 24 mm, 85, keine Ahnung, und geht damit einfach mal exklusiv los, ohne andere Brennweiten drumherum und mit eurer Kamera. Und das ist auch, und um das zu lernen, um das ins Gefühl zu bekommen, das ist auch der Grund, warum ich völlig dagegen bin, dass man irgendwie mit unterschiedlichen Kamerasystemen mit verschiedenen Sensorgrößen unterwegs ist, weil es ist halt, es sei denn, man macht es exklusiv, dass man sagt, ich nehme den kleineren Sensor, den Micro Four Thirds oder APS-C nehme ich dann halt eher für die Telesachen, weil der da viel mehr Sinn ergibt. Und den großen vollformatigen Sensor, den nehme ich eher für die weitwinkligen Sachen. Da kann man sich das noch so ein bisschen auseinander dividieren. Aber generell ist es halt schwierig, weil man ständig man braucht halt unglaublich viel Erfahrung, um das dann alles zu wissen. Und man verlernt es auch wieder.
Ja, man poolt sich tatsächlich um, weil ich habe ja dann auch in der Zeit wirklich dann ausschließlich Micro Four Thirds gearbeitet. Ich hatte ganz am Anfang, als ich die Kamera gekauft habe, da habe ich noch ein paar Sachen mit der 5D gemacht, natürlich so ein paar Porträt-Shootings, die habe ich noch mit der 5D gemacht, weil ich die einfach gut kannte, die Kamera. Und das ging aber relativ schnell, dass ich ausschließlich mit der MFT unterwegs war. Und jetzt bin ich halt wieder zurück auf die Canon und jetzt bin ich eben ausschließlich mit der Canon, mit dem Fullframe unterwegs, mit dem 35 mm Sensor. Und das war jetzt das allererste Mal, dass ich wieder so ein sehr weitwinkliges Objektiv drauf hatte. Das hat mich überrascht, wie klein dieser Baum wird. Und muss ich erst dreimal gucken. Ich hab nochmal ruhig. Leg den Kopf nach hinten in den Nacken und sehe nach oben an den Baum, guck in den Sucher und der Baum ist weg. Also das fand ich wirklich faszinierend. Ja, das muss ich wieder lernen. Also wahrscheinlich werde ich jetzt dann so die nächsten Male immer mit dem 17 bis 50 rausgehen, um das mal wieder mir neu ins Hirn zu polen, dass das keine 35, sondern 17 Millimeter sind.
Klaus fragt, warum du vom MFT abgekommen bist.
Och.
Gibt's da so einen einzigen Grund oder ist das einfach so eine Mischung aus allen möglichen Sachen?
Ich mag
Micro mit dem Olympus-Zeug einfach sehr, sehr glücklich.
Immer noch. Tatsächlich immer noch. Also wenn du jetzt ein paar Mal unterwegs warst mit der R6, mit dem großen Tele drauf, mit dem 70-200, was ein sehr, sehr geiles Objektiv ist, und du legst die dann zur Seite und daneben liegt die Olympus-Kamera und dann schnappst du dir die Olympus, da ist ein 40 bis 150 drauf, das heißt eine längere Brennweite, also ein Äquivalent von 300 mm am langen Ende. Und das Ding ist immer noch kompakter und leichter und fasst sich auch angenehm an, lässt sich super bedienen. Das ist schon alles toll. Weggekommen, also es gibt natürlich Gründe, warum man davon wegkommt. Ne? Ein Grund gegen das MFT war bei mir am Ende der Autofokus. Das Tracking kannst du nicht so nennen, das schaltest du nämlich am besten ab. Und der kontinuierliche Autofokus, der geht ganz gut. Aber du musst halt mit dem Fokuspunkt, den du gewählt hast, auch wirklich schön sauber über dem Motiv bleiben. Ich meine, no shit, Sherlock, das war schon immer so. Aber ein gutes Tracking, wie man es in der Canon R6 oder der R5 eben hat, das ist einfach vom anderen Stern. Das ist einfach eine völlig andere Welt und macht so viele Dinge so viel einfacher. Natürlich kriegst du auch damit unscharfe Bilder hin und natürlich liegt auch das Ding mal daneben. Aber das ist einfach, das ist ein ganz anderer Schnack. Und wenn du jetzt irgendwie Pferde in Bewegung hast oder generell Tiere in Bewegung hast, Menschen in Bewegung hast, dann ist ein gutes Tracking einfach eine ganze Menge wert.
Und wenn du Bock auf richtig schön viel Weitwinkel hast, dann bist du halt mit den größeren Sensoren auch besser.
Ja, bereit. Ja, das ist auch so ein Ding. Also wenn du richtig so, wenn du diese Wow-Landschaftsbilder machen willst, wo ein kleiner Kieselstein wie ein Felsen im Vordergrund aussieht und dann hast du irgendwie eine weite, weite Landschaft dahinter, das ist halt mit einem großen Sensor nochmal deutlich einfacher zu erreichen als mit einem MFT. Es ist nicht unmöglich, aber es ist eben einfacher. Ein Haken, also ein Grund beim MFT zu bleiben, ist natürlich ganz klar Gewicht, vor allen Dingen im Telebereich. Also wenn du halt eine lange Brennweite haben willst, wenn du nah ran willst, also optisch nah ran willst an die Tiere, aber physisch nicht näher ran kannst, weil da Gräben sind, weil da Zäune sind etc., dann
brauchst du eine Drohne.
Ja, aber Micro Four Thirds hat da einfach wahnsinnige Vorteile, gerade bei den langen Brennweiten. Das ist einfach sehr, sehr gut. Und der Bildstabilisator in der Olympus ist auch noch mal wirklich eine ganze, ganze Klasse für sich. Du kannst da halt allen möglichen Scheiß dran adaptieren und der ist bombensicher stabilisiert. Also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Und im Augenblick freunde ich mich halt wieder mit dem Vollformat an, mit der Canon. Die ist einfach von der ISO-Leistung her stärker. Ne, wenn du jetzt wenig Licht hast, kannst du noch mal hochdrehen und mit kurzen Belichtungszeiten arbeiten. Das weiß ich schon zu schätzen und so. Ja, hat alles so sein Für und sein Wider. Aber ich möchte das jetzt nicht verstanden wissen, dass ich mich von Micro Four Thirds irgendwie abwende in Abscheu oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ich habe eine große Liebe entwickelt zu Olympus.
Tja. Kommen wir von Olympus zu Polaroid. Polaroid hat schon wieder eine neue Kamera angekündigt, beziehungsweise die gibt es schon. Und da müssen wir mal kurz drüber reden. Das ist die Now Plus.
Ne? Sagt mir nichts.
Okay. Ja, sagte mir bis kürzlich.
Ach, die Kleine.
Nichts, die.
Ja.
Nein, das ist nicht die Kleine. Nein,
ach, das ist nicht
nein,
die Kleine.
Nein. Die ist normal, in Anführungszeichen normal groß. Das ist die Now Plus und die braucht ein Smartphone. Also, was haben wir? Wir haben eine Kamera, die hat, wie üblich bei Polaroid, ist es relativ reduziert in der Bedienung. Dann hast du also relativ wenige Knöpfe, aber dann doch viele Features. Und die machen viele dieser Features per App zugänglich.
Ja,
Smartphone-App. Also zum Beispiel Aperture Priority. Du kannst jetzt die Blende verstellen. Was wir haben es ja bei diesen Polaroids tatsächlich mit im Prinzip mit einer Großformatkamera zu tun. Da wird direkt auf dieses große oder in Anführungszeichen große, aber nicht besonders kleine Bild belichtet. Mhm. Das heißt, du hast
das ist jetzt schon relativ eine Polaroid kleine Blende
im klassischen Polaroid-Format.
Also, okay.
Ja.
Okay.
Mit dem klassischen mit dem breiten Rand unten und so weiter.
Das ist schon ein ganz ordentliches Format, ja.
Genau, und das ist das große Format, das wird halt direkt belichtet und jetzt kannst du natürlich da, wenn du die Blende verändern kannst, dann kannst du da auch mit Schärfentiefe spielen, aber du musst das über die App machen. Es gibt eine Doppelbelichtungsfunktion, die kannst du über die App machen, die kannst du aber, glaube ich, auch, die haben hier vorne so einen Plus-Button auf der Vorderseite, kannst du wohl auch Doppelklick auf den Plus-Button machen, also kommst du auch ohne Smartphone ran. Dann gibt es einen Light Painting Mode, also sprich einen Bulb-Modus, der ist über die App zugänglich. Es gibt einen Tripod-Mode, das ist also ein im Prinzip lange Belichtungszeit oder längere Belichtungszeit, die kannst du nur durch die App auslösen. Und dann gibt es noch einen Full-Manual-Modus, also sprich einen, wo du dann halt Blende und Belichtungszeit manuell einstellen kannst. Mhm. Und dann, das machst du wohl auch über die App. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil zum einen, ja, sie gibt dir schon kreative Möglichkeiten. Also du kannst eben Dinge tun, die du vorher mit diesen Polaroid-Kameras so nicht hinbekommen hast. Also hier Lightpainting und solche Geschichten. Du kannst aber natürlich, ja, du bist jetzt dann darauf angewiesen, zumindest für manche Sachen eine App zu verwenden. Und das ist ja schon so ein bisschen, da verliert die Kamera so ein bisschen an Eigenständigkeit. Was denkst du davon?
Ich bin auch noch unentschlossen, was ich dazu oder davon halten soll. Also für mich klingt das so ein bisschen wie ein Bruch in der Philosophie, weil Du hast eine analoge Kamera, die also das Bild, das Licht direkt fängt und auf das Fotopapier belichtet. Aber schon zum Verstellen der Blende sollst du jetzt eine App benutzen. Also,
na gut, bisher konntest du die Blende gar nicht verstellen.
Bei ja, ist schon also, klar. Aber ist das jetzt wirklich eine andere Blende? Also ist da ein Motor drin und die verstellt das dann?
Ja, so ist das wohl.
Dann könnte man ja auch einen Ring draußen dran machen. Also ich würde da dann tatsächlich eher irgendwie einen Modus-Einstellknopf und einen Ring vorne an der Blende sehen, als jetzt immer zwingend in eine App reinzugucken und das Ding irgendwie zu pairen mit der Kamera. Mir erscheint das ein bisschen zu kompliziert, um dann da irgendwie künstlerisch kreativ zu werden.
Ja, jein, ich weiß es eben nicht. Ich bin mir nicht schlüssig, was ich davon halten soll. Ich denke natürlich auf der einen Seite, ja, endlich kann man da auch mal ein bisschen kreativer mit dem Werkzeug umgehen, weil für manche Sachen brauchst du halt nun mal die Möglichkeit, die Sachen zu verstellen. Zum anderen sehe ich es natürlich aber auch ein Stück weit als eine Kostensparmaßnahme, weil dann brauchst du schon keine Bedienelemente dafür bauen, musst dir da keine Gedanken über die Bedienbarkeit machen, sondern wälzt das alles auf eine App ab. Und du kannst dann wohl so verschiedene Modi kannst du zumindest als Shortcut abspeichern, aber immer nur einen, glaube ich, so wie ich das gelesen habe. Dann kannst du lang auf diesen Plusknopf drücken und dann kannst du den irgendwie auswählen. Kommst also quasi, wenn du vorher weißt, was du nachher machen möchtest, kannst du dir so einen Shortcut ablegen. Das Ding kommt mit Filtern, ne? Also das sind dann noch so ein paar Filter vorne dabei, Orange, Yellow, Blue, Starburst und rote Vignette. Kannst aber nicht kombinieren. Also das ist, also rote Vignette ist ein Rotfilter mit einem Loch in der Mitte. Und das Ganze kostet 150 Euro.
Also ich glaube nicht, dass das eine Kostensparmaßnahme ist, weil so eine App zu entwickeln, dann die Motorisierung da reinzubauen, den Speicher reinzubauen, das alles noch zu testen und zu machen, da kostet auch alles Geld. Also das kann ich mir nur so vorstellen, dass das so als Versuch ist, um da vielleicht eine andere Klientel mit anzusprechen, um die Kameras zu verkaufen?
Möglicherweise. Also was mich, wo mich die kleine, diese Mini-Polaroid-Kamera wirklich gejuckt hat, die fand ich ja echt spannend, die habe ich mir dann tatsächlich geholt. Ja. Die fand ich klasse. Aber das hier lässt mich völlig kalt. 100% nicht interessiert daran.
Ich weiß auch nicht.
Ich glaube, das ist nur umständlich und kompliziert, oder?
Also man müsste es halt tatsächlich ausprobieren, sag ich mal. Aber also rein gefühlt würde ich sagen, entweder du willst mit einer Polaroid losziehen, aus Gründen des Gefühls oder so, oder der Einmaligkeit, der Direktheit, der spontanen Entscheidung oder so. Aber wenn du jetzt mit einer Polaroid losziehst, um das Shooting zu planen und dann eine App rauszuholen und da noch irgendwas einzustellen, dann frage ich mich, dann könnte ich es auch gleich mit der App fotografieren und dann ausdrucken.
Keanu schreibt im Slack, die versuchen vermutlich einfach in irgendeiner Form Innovation da reinzubringen. So fühlt sich es ein bisschen an, als ob das eine Lösung so ein wäre, die noch ihr Problem sucht.
Ja. Und aber am Ende müsste man es tatsächlich ausprobieren. Also wenn das absolut schnell und unkompliziert ist, also dass du sagst, hier die App habe ich mir auf dem Startbildschirm im Smartphone gelegt. Wenn ich die antippe, bin ich innerhalb von einer Sekunde oder schneller irgendwie so ratzfatz verbunden mit der Kamera und die reagiert sofort und so, dann mag das ja ganz nett sein. So als Fernsteuerung vielleicht auch, wenn du selbst davor stehst und sie dann auslösen kannst damit, das ist natürlich dann auch vielleicht eine witzige Idee. Aber wenn das eben auf langwierige Bluetooth-Koppeleien und Probleme und Schwierigkeiten hinausläuft, dann kann das auch ein Spaßkiller sein. Ne? Also Polaroid schickt uns einfach mal eine oder jedem eine. Dann probieren wir die einfach aus.
Jens schreibt geplante Obsolenz per App.
Das freut mich, dass du das auch nicht sofort gesprochen hast.
Heißt das nicht Obsoleszenz? Obsoleszenz? Er schreibt da Obsolenz.
Das sieht mir ein bisschen kurz aus.
Obsönenz. Egal. Reden wir weiter über Kameras, aber diesmal über eine, es ist ja gerade unser, in jeder Folge kommt irgendein neuer R3, Canon R3. Wir bräuchten langsam einen Canon R3-Jingle. Es ist interessant, weil es irgendwie, glaube ich, möglicherweise bei Canon was Neues einläutet. Und zwar gibt es die Canon und es gibt, also mittlerweile natürlich auch Bilder von dieser Kamera und so weiter, dann gibt es dieses hier, ein Announcement von Tascam. Die machen da ein Accessory oben drauf. Das ist irgend so ein Mikrofonhalter mit irgendwas Digitalem dran und es scheint.
Wahrscheinlich der Vorverstärker oder so dazu.
Wahrscheinlich, aber was dabei auch rausgekommen ist, und man sieht es auch tatsächlich auf einigen der Bildern, dass in diesem Hotshoe, in dieser Kamera, vorne an der Kante lauter kleine Kontakte sind.
Aha.
Und
kenne ich. Hat Olympus das, zum Beispiel.
Das kennen wir, ja, das kennen wir zum Beispiel auch von
das Canon kennen hier.
Das, wir. Ist, das kennen wir von Sony zum Beispiel.
Kennen, Sony hat verstehen
Sie. Schon relativ früh ihren Hotshoe erstmal irgendwie verkrüppelt, beziehungsweise vom Standard abgewandt. Ne? Hotshoe ist ja hier eh so ein Thema.
Mhm.
Und ich finde es jetzt interessant, weil, ja, weil, also, du kennst den Hotshoe. Der klassische Canon Hotshoe, der hat halt Mittelkontakt, der hat halt die Geometrie, die du brauchst, um beliebige Blitze quasi drauf zu tun. Und dann hat er um diesen Mittelkontakt rum noch so ein paar runde Kontakte.
Mhm.
Die sind aber einzig und alleine da, also das ist, die sind für Datenkommunikation da, aber einzig und alleine für die Blitzkommunikation. Ne? Du redest mit dem Blitz und dann wird da irgendwie wird was
zum synchronisierten gemacht. Auslösen bei verschiedenen Belichtungszeiten,
Langzeitbelichtung
und, ne? etc.
Tja, und jetzt sehen wir diese Tascam-Ankündigung und Tascam ist ein Audiohersteller, das heißt, da geht es natürlich jetzt weiter in Richtung Mikrofone zum Beispiel. Ne? Das wäre so eine Möglichkeit, dass du Mikrofone mit eigenen Vorverstärkern hast, die dann ein digitales Signal zum Beispiel an die Kamera geben. Damit wird es für den Kamerahersteller egal, was er für einen Vorverstärker drin hat, weil der wird einfach nicht mehr verwendet und das macht einen Unterschied. Nicht umsonst werden viele Audiogeschichten separat aufgenommen vom Video und hinterher synchronisiert, weil du dann einfach bessere Möglichkeiten hast. Und wenn du das digital machen würdest, dann wäre das schon ganz cool. Wenn man sich hier in diesen Ankündigungen den Hotshoe anschaut, gibt es ein Bild, hier gibt es auch nochmal ein Bild. Versuch da mal kurz rein zu zoomen. Na, geht das größer? Ja, hier sieht man es zum Beispiel. Dann ist hier eben so eine Reihe Kontaktchen und die kennen wir, diese Kontakte. Die sind nämlich, wie gesagt, auch bei anderen Herstellern schon da. Zum Beispiel bei Sony. Sony hat den Multi-Interface-Schuh. Das heißt, das sieht im Prinzip genauso aus bei Sony. Ich mache mal hier eben schnell die Wikipedia auch von Sony. Da siehst du rechts hier auf dem Bild hier. So sieht das bei Sony aus. Mhm. Und bei Canon ist das sehr, sehr ähnlich.
Aber wahrscheinlich und, nicht gleich. Ne?
Ich nehme nicht an, dass die kompatibel sind. Das würde mich echt wundern. Aber Sony natürlich hat damit angefangen, ursprünglich digitale Mikrofone darüber laufen zu lassen. Das Ding hat Power. Das heißt, da kommt Strom raus für Geräte, die dran sind. Bei Sony kannst du da zum Beispiel auch GPS-WLAN-Empfänger dranhängen, wobei das wird heute eingebaut sein, nehme ich an. Hier ist noch die Rede von Electronic Viewfindern und so weiter. Also es gibt schon Anwendungsfälle dafür. Ja,
wenn da ein Videosignal anliegt, könnte ich mir auch noch einen Kontrollmonitor und ähnliches vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht, was da alles so drüber läuft. Zum Wie gesagt, Beispiel. Ich kenne das von Olympus auch. Die haben da auch so eine Reihe für Zubehör und die haben da auch so Zubehör im Angebot, die du dann oben in den Blitzschuh halt reinschieben kannst.
Ja,
warum nicht? Das ist spannend. Ich hatte jetzt erst Befürchtung, als ich das gelesen hatte, ich habe das ja noch nicht gesehen auf der Seite,
dass sie den Hotshoe komplett
wieder wegmachen, wo wir gerade gelästert haben über den fehlenden Mittelkontakt. Aber der ist ja weiterhin da. Es ist weiterhin normaler Blitzschuh, der weiterhin normal benutzt werden kann. Aber er kann eben zusätzlich noch weitere Kontakte nutzen.
Und deshalb habe ich jetzt auch nicht wirklich Angst davor. Es ist natürlich interessant, weil was sie sich natürlich damit eröffnen, ist die Möglichkeit, jetzt wieder proprietäres Zubehör anzubieten.
Okay.
Wenn sie das nicht öffnen, ne, sondern, also sagen wir mal Kontrollmonitor. Bisher hast du da einen HDMI-Ausbau. Gang, der ist standardisiert, da kannst du jeden HDMI-Monitor dranhängen. Mhm. Jetzt stell dir vor, dieser Blitzschuh wird, da wird ein Videosignal ausgegeben und dann kannst du halt den Canon XYZ25 irgendwie dranhängen. Und schon hat, also das kennen wir von Sony mit dem Memory Stick, das kennen wir von Sony mit ihrem proprietären Blitzschuh. Das, ich habe also schon ein bisschen Angst, dass das dann irgendwann vielleicht auch der Grund wird, um sowas wie einen HDMI-Ausgang nicht mehr anzubieten, zum Beispiel.
Also bei HDMI wäre ich jetzt tatsächlich auch. Es könnte natürlich auch sein, dass die analogen Eingänge verschwinden. Ne? Also im Augenblick kannst du ja externe Mikrofone anschließen und Kopfhörer anschließen über die 3,5 mm Klinken, die dann dran sind, ja. Ein- und Ausgang. Die natürlich den Haken haben, dass wenn du jetzt das Signal extern digital aufnimmst, da gibt's ja zum Beispiel die von Rode, die Funkstrecken, die man nehmen kann, und dann hast du halt den Empfänger irgendwo an der Kamera oder in der Nähe und dann geht eben das Klinkenkabel in die Kamera rein. Aber dann muss eben dieses Signal, was digital übertragen wird und digital vorliegt, erstmal wieder in ein analoges zurückverwandelt werden, damit es in die Kamera reinkommt, um da wieder digitalisiert zu werden und aufgezeichnet zu werden. Und das könnte es natürlich auch sein, dass Canon dann irgendwann in Zukunft sagt, diese ganzen analogen Ports, die lassen wir mal weg, weil wenn ihr hier extern Audio reinschicken wollt, da haben wir da oben nämlich eine Reihe von Pins, die könnt ihr jetzt benutzen, nicht? Tja. Und schon müssen die Zubehörhersteller umdenken. Also ich denke mal, dass sie das öffnen werden. Das wird schon frei, also offengelegt sein, wie die Pins da verdrahtet sind. Tascam hast du ja gerade schon gezeigt als ein Beispiel. Das wird nicht das letzte bleiben. Das Problem, was ich dabei nur wieder sehe, ist ein Zubehör oben drinne und der Port ist ja dicht. Also wir spekulieren jetzt mal, dass da vielleicht neben Audio auch Video möglich sein könnte zumindest. Du da musst dich dann für eins dran. Entscheiden. Ne?
Da gibt es dann einen Hub und im Hub genau. Sind dann, ist dann USB-Anschluss, USB-C, USB-A, WLAN, LAN, Audio, In-Out und alles. Ne? Du kannst alles auslagern, damit wird die Kamera kleiner.
Wir lachen jetzt noch. Ne?
Du steckst das, was du brauchst, dann halt obendrauf. So ungefähr.
Noch lachen wir. Das könnte durchaus sein, dass du da so eine Art Mini-Hub oben reinschieben kannst, um dann wieder analoge Ein- und Ausgänge zu haben zum Beispiel.
Ich hoffe nur, dass das eine offene Spezifikation bekommt.
Ja, das hoffe ich auch.
Weil dann glaube ich, funktioniert das, wenn das ein geschlossenes Ding bleibt. Wobei, bei Sony haben sie es auch, glaube ich, relativ schnell reverse-engineert. Also da ist mittlerweile klar, was auf welchen Pins ist. Ja, na gut.
Das kriegen die schon raus.
Genau,
Uwe sagt, interessant.
Mit Mikro und Bildschirm. Na, super. Warum auch nicht? Reden wir über Software.
Gerne.
Du erinnerst dich, Anfang Juli war das schon, dass der Chef von Instagram sagte, Instagram ist keine Fotosharing-App mehr.
Ich habe gelacht, ja.
Mhm. Ich meine, das wissen wir. Also alle, die Instagram benutzen, wissen, dass man da, ich nutze es übrigens nicht mehr. Ganz einfach, weil man halt nur noch zugekackt wird mit Werbung und
mit zu viel
gebrandeten Brand und so. Und das, ja, geht mir dann so auf den Senkel. Und der sagte dann ja auch hier, Instagram, we're always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we are focused on 4 key areas, creators, video, shopping, and Messaging.
Ja, die Reihenfolge hat er ein bisschen durcheinander gebracht, aber okay, gehe ich soweit mit.
Werbung ist natürlich das Businessmodell, was dahinter steckt. Und das, wie gesagt, kennen wir, wissen wir, ist, glaube ich, kein Geheimnis.
Ist auch legitim außerdem am Ende des Tages. Alles gut.
Außerdem, Instagram ist Facebook und Instagram ist halt schon lange nicht mehr das, wo es mal hergekommen ist. Mhm. Jedenfalls hat sich da jetzt vor kurzem eine App es ist noch iOS, glaube ich, etabliert oder ist gerade dabei, sich zu etablieren. Und die heißt Glass. Glass sind, ja, was ist Glass? Glass ist eine Foto-App, die werben damit No Ads, No Algorithms. Die sagen, wir haben hier keine Werbung, wir haben hier keine Algorithmen. Wir fokussieren uns auf die Community, auf eine chronologische Timeline. Also nichts mit Optimieren für maximale Brand-Integration, sondern das ist, so wie es reinkommt, wird es gezeigt.
Zurück zu den
Wurzeln. Genau, finanziert sich aber auch über Subscriptions, also über Abos. Hm. Das ist nicht gratis, da steckt also wirklich der Wille dahinter, was gegen Geld zu tun. Und der Preis liegt jetzt initial für ein Jahr zahlst du 30,99 €.
Ja.
Ansonsten, sie locken dich damit, dass sie sagen, später dann mal für $50 oder so, also ein bisschen teurer. Das macht für einen Monat irgendwie 2,60 € ungefähr aus. Sagen wir haben hier den P3 Farbraum, also den auch die aktuellen Apple Displays können, ziemlich groß. Speichern die Fotos mit wenig Kompression. Man kann sie sharen aus dem Ding raus. Du hast also eine Möglichkeit, so eine Webpage mit Bildern nach draußen zu sharen. Sie haben ein relativ striktes Blocking und Reporting eingebaut, also Thema kein Hass auf dieser Plattform. Wenn jemand ein Arschloch ist, dann kannst du auch melden. Mhm. Die haben ein relativ klares Regelwerk, kein Tracking und geben dir deine Daten, wenn du wenn du die willst, also kannst runterladen per Knopfdruck und so weiter. Das Ding ist noch relativ jung, aber ich habe da tatsächlich mal Geld reingeworfen. Ich mach's mal eben auf. Wir gucken es uns einfach mal ganz kurz an.
Mal kurz eine Einschätzung von dir bis dahin. Glaubst du, dass das tatsächlich eine reale Chance hat? Also sind die Leute bereit, zweistellige Summen im Jahr auszugeben dafür, dass sie Fotos in der Community miteinander teilen, wo sie keine Werbung bekommen? Ist den Leuten das wert oder sagen die, ja, auch wenn Instagram nicht mehr geht, dann mache ich halt TikTok-Videos?
Wenn man ihm eine Chance gibt, dann könnte das funktionieren, aber es sind schon viele solche Sachen gekommen und gegangen. Ich habe nur immer wieder, also Ello, da erinnerst du dich an Ello zum Beispiel. Ja.
Läuft gibt's aber noch.
Ich krieg ab und zu mal eine Mail mit irgendwas. Ich auch, ja. Aber ich bin da eigentlich nicht mehr und es gibt ganz viele, die sagen, wir wollen Instagram ersetzen. Glas sagt übrigens explizit, wir wollen nicht Instagram ersetzen. Wird allerdings immer so gehandelt quasi. Aber es ist was mir jetzt von vielen Seiten mehr so, also es hat mehr Aufmerksamkeit als die anderen Dinge. Das finde ich interessant. Also es gibt einfach mehr Leute, die das anfangen nutzen oder es interessant finden. Und da ist auch eine relativ hohe Qualität an Fotografie drauf. Also ich habe es hier mal aufgemacht. Das ist, so sieht das Ding aus. Das ist das rote Ding links oben, ist vom Screensharing. Das ist da also normalerweise nicht zu sehen. Und du hast dann eben auf den Bildern also es ist sehr fotozentrisch tatsächlich. Und wenn du dann so ein Bild mal antappst, dann hast du hier gleich EXIF-Daten und Kommentarfunktionen. Also kannst hier ganz einfach kommentieren. Durch eine weitere Geste kommst du da wieder raus. Das ist von der Discovery, ja, du kannst hier einfach Leute angucken, die drauf sind. Mhm. Kannst dir auch deren Bilder hier schon mal angucken. Kannst auch mal reingehen, ein bisschen gucken, was die machen. Wenn du denn jemanden folgen willst, dann tappst du einfach rechts auf dieses Plus.
Gibt es auch eine Chat-Funktion für die Mitglieder untereinander?
Nein, es gibt nur diese Kommentarfunktion. Das ist das Interessante. Also du hast dann deine eigenen Bilder, ne, mit deinem eigenen, mit deiner Bio und mit deinen Verfolgern und Gefolgten. Die kannst du bei anderen auch sehen. Das heißt, du kannst natürlich Leute über deren, also du kannst Menschen kannst andere Menschen, die fotografieren, finden, indem du einfach über diese, also ich gehe gerne bei anderen rein und gucke, wem folgt der denn und schaue mir dann da wieder Bilder an und habe auf die Weise einfach relativ schnell ein relativ spannendes, gutes Set von Leuten hier beieinander, denen ich folge und deren Bilder ich gerne sehe. Dann hast du hier Notifications, ne? Wenn jemand dir folgt oder hier irgendwie dir was schreibt zu einem Bild, dann kriegst du das hier entsprechend mit. Und im Prinzip war es das. Was sie nicht drin haben, und das fand ich am Anfang irritierend, aber ich finde es mittlerweile echt gut, ist, dass sie keinen Like-Knopf haben.
Ah, okay.
Also du hast ja normalerweise hier ein Daumen hoch, Herzchen, was weiß ich. Und das ist so eine relativ simple, gehst du weg. Das ist ja so eine relativ simple Möglichkeit, mal schnell irgendwie so, das ist eine faule Möglichkeit. Ne? Da musst du ja nichts tun. Da musst du einfach mal draufdrücken und dann bist du auch schon wieder weg. Nee, du bist hier, wenn du einem Bild irgendwie huldigen möchtest, dann kannst du das nur tun, indem du einen Kommentar hinterlässt. Die sind da zwar auch oft nice und so weiter, relativ kurz, aber es ist mehr Effort, als nur irgendwie auf den Daumen zu drücken.
Aber sich jetzt eine eigene Liste aus eigenen Favoriten zusammenzustellen, die ich bei verschiedenen Leuten gesehen habe, um dann zu sagen, zeig mir noch mal das was an, was ich als Favorit markiert habe. Weil das sind ja auch so Sachen, weißt du, du guckst irgendwie ein paar Bilder, schaust dich da um, sagst, okay, das will ich mir merken, das will ich mir merken, das will ich mir merken, weil das will ich am Wochenende mal XY zeigen. Solche Funktionen. Ja. Aber gut, sie stehen jetzt noch am Anfang, ne?
Die sind relativ neu, aber wie gesagt, sie kriegen Aufmerksamkeit. Das finde ich spannend dran. Und ich finde es erstmal so in seiner Reduktion, finde ich es erstmal schön. Ich guck da gerne immer wieder rein. Ich schreibe auch gerne einen Kommentar. Es ist irgendwie, also mir macht das Spaß, weil es so simpel ist.
Es ist vielleicht am Ende des Tages auch einfach eine Frage der Erwartungshaltung oder sagen wir mal dessen, was man will. Also es gibt ja Leute, die wollen Fotos zeigen, weil sie damit etwas generieren wollen. Also sei es jetzt Klicks generieren wollen, sei es, dass sie Werbung machen und dann irgendwie vom Werbepartner Geld dafür kriegen. Oder sei es,
darum geht's hier nicht. Ne,
oder sei es, dass sie Bilder zeigen, um eben möglichst Aufträge zu bekommen und bekannt zu werden. Und dann gibt's ja die andere Schiene, dass man sagt, ich will einfach auch mal irgendwie 5 oder 10 Minuten am Tag dem Alltag entfliehen und will einfach nur mit Leuten, die ich vielleicht leiden kann, mal in eine andere Welt entfliehen und mir einfach mal andere Perspektiven und andere Motive anschauen als die ich eben jeden Tag an der Wand hängen habe. Und das ist dann vielleicht eher so die Richtung, in die das Ganze geht. Also wirklich back to the roots und eben zu sagen, das ist einfach eine Community-getriebene Galerie von Fotos von verschiedenen Leuten. Und dann kannst du dir beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder Bahn einfach mal irgendwie eine Handvoll Bilder angucken und dich einfach freuen.
Also was
und ich sag mal so, warum denn nicht, ne?
Genau, was mir gefällt, ist, dass es tatsächlich diesen ich muss hier groß werden, ich muss werben, ich muss Follower anhäufen und so weiter, dass es diesen Gedanken quasi nicht befördert, sondern es ist einfach, es geht um Fotografie. Ob das funktioniert oder nicht, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall dort, ich benutze das, ich finde es erfrischend und schauen wir mal. Also sie haben jetzt mal von mir so einen Jahresbeitrag bekommen und dann lasse ich das einfach mal laufen. Ne?
Ist das klassische, so, hier hast du Kohle, so, lass jucken, zeig mal, was hast du auf dem Kasten? So.
Ja, ich,
was kommt
ich denke, dass, das, Funktion? Dass sich das auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt so ein paar Ecken, zum Beispiel hast du momentan kein Querformat, also drehst das, du hast das Phone in seiner normalen Orientierung quasi.
Ja,
also wenn du breite Bilder hast, dann sind die da halt relativ klein. Aber das sind so ein paar Sachen, die jede Plattform hat ihre Eigenheiten. Ich finde es erstmal spannend und vielleicht wird das ja was, vielleicht auch nicht.
Du, ich denke, wenn die genügend Wünsche aus der Community bekommen, ich weiß es ja von unserem Unternehmen, da kommen eben Wünsche von den Kundinnen und da wird dann schon gewichtet. Also was wird am meisten gewünscht und was fällt uns selbst auch auf an so einer App bei der Bedienung und das kommt dann. Und solche Sachen wie, wenn Fotos betrachtet werden, dass ein Querformat durchaus sinnvoll sein kann.
Genau, das kostet übrigens die ersten 14 Tage nichts. Also man kann das auch einfach mal testen. Glas heißt es, wird hier nochmal gebaut. Glas mit 2 S.
Glas.foto ist der Link.
Glas.foto, genau. Also Querformat geht, Alex, Querformat geht. Aber, also du kannst hoch, quer, quadratische Bilder reintun, wie du willst. Aber du kannst die App nicht um 90 Grad drehen, ne? Das Phone nicht drehen, um die dann größer zu sehen. Das geht halt nicht.
Gut. Ja, kann ja noch kommen. Ist doch schön. Ja. Interessant, vielleicht muss ich mir da auch einfach mal einen Account klicken. Versuch macht klug.
Ich bin dort unter meinem üblichen Usernamen, Chris Marquardt.
Ja, alles ich gucke dann mal. Für mich wäre das in zweifacher Hinsicht interessant, weil Instagram hatte ich eigentlich immer auch ganz gerne benutzt, um Inspiration zu kriegen oder eben ja mal andere Bearbeitungen von Leuten zu sehen. Das fand ich spannend und bin dann genervt rausgegangen, als dann irgendwie gefühlt jeder dritte Post Werbung war. Das war irgendwie lästig. Genau. Und zum anderen wäre Glass jetzt für mich auch mal wieder so ein Anreiz, mal wieder regelmäßig einfach mal ein Foto zu machen, was nicht ein Auftragsbild oder so, sondern einfach mal ein normales Foto. Es muss ja nicht immer ein Wow-Bild sein, sondern einfach mal ein normales Foto aus dem Alltag oder eine Kleinigkeit, die mir gefallen oder aufgefallen ist, gefallen hat oder aufgefallen ist. Und da vielleicht einfach mal monatlich wenigstens ein neues Foto reinzustellen oder so. Das wäre für mich schon so eine kleine Therapie an der Stelle.
Also ich bin da, glaube ich, jetzt gerade so mindestens 2-3 Mal die Woche werfe ich da was rein.
Macht Spaß. Geht das nur in der App oder ist das auch online möglich?
Nee, das ist nur in der App. Du kannst sharen nach online, also du kriegst einen Link für dein Bild und das ist dann auf dem Web. Aber bedienen tust du das Ding alles auf dem Phone. Und ja, es ist iOS-only. Arme Android-Nutzer.
Das wird ja noch kommen.
Leider. Aber davon gehe ich jetzt mal schwer aus.
Ja, das ist normal. Du musst dich als Softwarehaus irgendwie entscheiden, mit was du anfängst. Es ist relativ schwierig, wirklich eine gute App für beide Plattformen gleichzeitig zu entwickeln. Da werden sie jetzt halt mit iPhone angefangen haben. Das kann ich zum Beispiel wieder nachvollziehen, weil du hast gesagt, 30€ im Jahr ist der Beitrag. Es gab mehrere Untersuchungen, wie Kauf-Apps in den verschiedenen App-Stores angenommen werden. Und es ist tatsächlich so, dass die Kundschaft von Apple-Geräten bereitwilliger Geld ausgibt für Apps, als es bei Android der Fall ist. Das ist so. Und dann fängst du natürlich als Softwarehaus erstmal dort an, wo du mit höherer Wahrscheinlichkeit auch User bekommst, die bereit sind, Geld zu bezahlen. Glass Photography. Ich lade es mal runter.
Glass.foto.
Genau. Na gut. Mit diesem geschwungenen G. Es lädt.
Kommen wir zu... Hm? Da fehlt doch was heute.
Da fehlt was?
Da fehlt doch was heute.
Das Kamel ist unten.
Ich bin gerade etwas überrascht. Wir haben unseren Enjoy-Kamera-Werbeblock hier nicht mehr drin. Wo ist denn der hin?
Ja,
wo ist denn der hin?
Ja, wo ist denn der? Ich ändere schon mal die Farbe, das geht ja gar nicht. Das Knicklicht ist doch dran.
Ja, die Knicklichter sind dran. Wir sind nämlich heute wieder, nee, machen mal kurz den Jingle hier bitte. Hallo?
Dachte doch, das gibt's ja gar nicht.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ich bin entrüstet, bin ich und überhaupt. Also, wir werden nämlich wieder unterstützt von enjoycamera.com. Das sind die mit dem Fotozubehör und wir haben die einmalige und ich glaube sonst tatsächlich niemand hat den Deal mit Enjoy Camera, dass die euch 5% auf jede Bestellung geben. Und das ist mit dem Gutscheincode HappyShooting2021. Wir haben heute Lichter. Lichter, Lichter, Lichter. So sehen sie aus. Oh, hier, warte mal, ich mache mal kurz mich ein bisschen größer. So, da. Ne? Das sind von Spiffy.
Sind das
Spiffy
verschiedene oder Firma. Sieht die Packung von jeder Seite anders aus?
Nein, das sind zwei unterschiedliche. Aha. Also, Knicklichter. Du kennst diese Knickarmbänder, ne? Die so lang sind, dann macht man so zack ums Arm und dann macht man so klack. Und
ja, gibt's für Pferde auch.
Schnallst so drumrum, genau. Das gibt es auch in billig von irgendwelchen chinesischen Anbietern für, na, wenn du abends im Winter nachts irgendwie mal rausgehst oder so, als Licht. Dann hast du dann so eine LED und irgendwie so einen Lichtleiter drin und die sind immer schnell kaputt und so weiter. Spiffy hat hier Knickarmbänder gebaut. So sehen die Dinger aus. Ne? So kannst du sie irgendwie drumherum machen. Kannst sie aber auch gerade verwenden und die haben hier eine LED-Kette drin. Mach mal an. So, ne, da.
Leuchtet
das, halt. Dieses Licht, das kannst du jetzt eben irgendwo drum machen, hier so, zack, ums Mikrofon zum Beispiel oder keine Ahnung. Oder kannst du einfach als kleines Lichtstäbchen benutzen, ne, hier so. Sieht man hier so. Ne?
Ja, Chris leuchtet sich gerade ins Gesicht mit einem Miniaturlicht.
Genau, dann hast du hier auch mehrere Lichtfarben. Ich mach's mal ein bisschen, kann ich's dunkler machen? Also kannst hier, das sieht man jetzt hier so schlecht, aber Es hat warme und kalte LEDs drin, die kannst du auch pulsieren lassen, da sind Programme drin, du kannst sie Also kannst die Farbtemperatur einstellen und so weiter, kannst Helligkeit ändern, kannst...
Oh, jetzt wird's richtig hell.
Wow. Ja, du kannst also, warte mal, machen wir richtig hell.
Ich sehe das sogar auf deinem Gesicht, wie das da, ja, das ist heftig.
Dann kannst du sie blinken lassen, was weiß ich. Also das ist das eine von
dem. Wenn du die rumschnallst irgendwie ums Handgelenk, steht da noch irgendwas ab oder ist das wirklich Plan dann? So wie im Batteriefach so?
Ja, die Dinger haben ein bisschen Struktur. Also da hast du, dass du hier, siehst du das Batteriefach hier.
Ah ja, okay. Aber also und das schnallst sich auch mit rum?
Ja, das besteht aus so einzelnen Abteilen und dann, das knickt hier quasi.
Ach, ist ja witzig. Verstehe. So
komplett rum. Ne?
Also die Batteriefächer, das sind so dicke Wulste. Das sieht so ein bisschen aus wie so Patronengürtel oder sowas.
So ein bisschen, ja. Witzig. Und das ist das eine. Und das andere, hier, das zweite, hat... Ich bin super vorbereitet heute. Das zweite ist... ist bunt.
Ah, mit RGBs. Okay. Ja, das hat ist natürlich RGBs dann richtig drin, farbig. Mhm.
Hat nicht nur RGBs drin, sondern hat zum Beispiel irgendwelche Programme wieder. Also da kannst du auch das Ding mal irgendwie farblich pulsen lassen. Durch. Mhm. Kannst du durchanimieren oder hier so, was weiß ich. Party. Das ist hier das Polizeiauto-Programm mit rotem und blauem Geblinke. So ähnlich wie diese Valimax-LED-Lampe, die wir da mal hatten.
Wahrscheinlich auch so Lagerfeuer, also Kaminfeuer-Simulation, also,
aber das Ganze in Knickarmband und in klein. Das kannst du halt auch mal irgendwo um Pfosten oder um irgendwas anderes machen. Hat oben noch ein kleines Loch, das kannst du auch aufhängen, kannst also alle möglichen.
Also interessant finde ich, dass das sehr stabil zu sein scheint, wenn man es gerade aufzieht. Also das ist spannend.
Ist es.
Also, das heißt, du kannst es so auch mal ins Regal hängen oder legen, so als Practical Light. Und wenn du irgendwas Rundes hast, machst du es da halt drum. Aha.
Cool. Und die Teile gibt es bei enjoycamera.com. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und
das finde ich
stark. Gutscheincode ist HappyShooting 2021. 5% auf jede Bestellung. Und wir sagen herzlichen Dank für die Unterstützung. An die Shownote, den Link liefere ich nachher noch nach. Den habe ich nämlich hier tatsächlich irgendwo ist er verloren gegangen.
Irgendwo?
Nun gut.
Bestimmt irgendwo Delete geklickt auf dem falschen Eintrag. Genau. Wahrscheinlich war ich das.
Also danke nochmal. Wir haben Fragen.
Richtig. Und zwar... aus dem Slack HS Fragenkanal, der Frank fragt, das ist eine Frage für dich, Chris. Ich habe hier ein paar Dosen Kodak Hüstel Fuji Extra 400. Abgelaufen 2017, also noch gar nicht so lange. Kann ich den getrost noch bei ISO 400 verwenden oder sollte ich dem eine Blende oder besser zwei Blenden mehr gönnen? Mal wieder ein alter Film.
Also 2017, wenn der einigermaßen ordentlich gelagert war.
Gerade 4 Jahre. Ne?
Dann ist das nicht wirklich viel. Entschuldigung. Ich würde den mit ISO 400 verwenden, vielleicht eine Blende drauflegen, aber so richtig viel, nee, würde ich für den nochmal. Extra 400 ist ein Farbnegativfilm und die, oder? Ja, das ist, glaube ich, ein Farbnegativfilm. Die haben so einen großen Spielraum. Also im Zweifel bei Farbnegativfilmen natürlich immer gerne mehr Licht nehmen, aber das gilt allgemein für Farbnegativfilme. Also überbelichten kannst du die fast nicht. Zumindest nicht mit 1, 2, 3 Blendenstufen. Das heißt, wenn du dem jetzt mal eine mehr gibst als ISO 400, wenn du dein Belichtungsmesser auf ISO 200 stellst, bist du ziemlich sicher im grünen Bereich. Und dann guck mal, ob das gut funktioniert hat. Wenn du sagst, du hast ein paar Dosen, dann mach halt mal eine voll und guck, ob es funktioniert und dann halte ich, wenn die anderen genauso gelagert worden sind, dann halte ich da einfach dran und mach dann so weiter.
Peter wirft ein 2017, ist ja fabrikneu.
Ist ja fast, ne? Also deshalb bin ich da völlig entspannt. Wie gesagt, die Lagerung macht was aus, also der Farbfilm altert ja, weil diese organische Chemie in den Schichten, in diesen Farbschichten unterschiedlich schnell altert und dadurch gibt es Farbverschiebungen Und wenn du den jetzt irgendwie auf der Hutablage im Auto hast und der wird im Sommer 80 Grad warm und im Winter minus 20 Grad kalt, dann altert der dann doch relativ schnell. Aber wenn der jetzt irgendwo im Schlafzimmer im Schrank gelegen ist oder so, dann kein Stress.
Jo. Nun gut. Der Viktor hat noch eine Frage, die würde ich gerne weitergeben an die Community. Er ist nämlich auf der Suche nach einem neuen Monitor. Bis jetzt hat er ein Apple Thunderbolt Display, das heißt, er sucht einen Monitor für den Mac. Und er befürchtet, dass der Monitor bald seinen Geist aufgeben wird. Der neue Monitor sollte gut von macOS unterstützt sein, 4K-Auflösung haben, glänzende Oberfläche hat er gerne und ab Werk sollte er kalibriert sein. Und weil er zu Hause eben keine Kalibrierungsmöglichkeiten hat. Schön wären integrierte Lautsprecher und ein VESA-Mount. Was nutzt denn da die Community so? Bei den Lautsprechern wäre ich gerne...
Nimm doch das Super-Display von Apple. Was kostet das? Wie viel? 10.000 Euro kostet das?
Weiß ich nicht. Den Stand kriegst du schon für 1.000er. Genau. Ich glaube 6.000 oder so. Ne? 6.000-7.000 Euro. Das kann man schon mal machen. Also das will aber wahrscheinlich nicht. Mit Lautsprechern, 5000. Das würde ich, glaube ich, hinten anstellen. Das ist doch okay. Da gibt es gegebenenfalls andere Möglichkeiten, um irgendwie Ton zu haben. VESA-Mount haben sie, glaube ich, also ich bin jetzt mal vorsichtig, aber früher hatten so die Monitore hatten irgendwie alle auch eine VESA-Mount-Möglichkeit. Also im Zubehör noch eher als die Geräte von Apple. Was ich gesehen habe, ich bin aber auch nicht mehr so richtig auf dem Laufenden, sind halt 5K-Monitore, die ich persönlich spannender finde. Da gibt es halt von LG den Klassiker, den 5K Ultrafine über Thunderbolt 3 angeschlossen. Es gibt von Iyama den ProLite, ich lese jetzt nicht die ganze Bezeichnung vor, auch über Thunderbolt. Und von LG Electronics gibt es auch einen. Und die liegen halt in der Größenordnung, beim LG weiß ich es nicht. Der Iyama hat, glaube ich, 27 Zoll. Der LG hat 34 Zoll. Aber wie gesagt, mit 5K, das finde ich eigentlich ganz ordentlich. Bei 4K bin ich immer skeptisch, weil die meisten 4K-Monitore, die ich so gesehen habe bisher, die sind halt so 32 Zoll oder eben so Ultra-Wide-Geschichten. Der LG übrigens mit dem 5K, der 34 Zoll, ist auch Ultra-Wide. Das heißt, der ist wahrscheinlich nur so hoch wie ein 27er, aber der ist eben noch mal 30 Zentimeter breiter. Was bei der Bildbearbeitung sehr spannend sein kann. Also wenn du halt ein großes Foto vor dir hast, dann hast du die ganzen Bearbeitungspaletten links und rechts daneben, ohne dass dein Bild kleiner wird. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Und die 4K-Monitore, so die klassischen Größen, die dann irgendwie so mit 32 Zoll daherkommen, das sind für mich eigentlich eher schon Fernsehgeräte, wenn du so willst, mit der 4K-Auflösung. Ich weiß immer nicht, ob mir das nicht schon wieder zu grob pixelig wäre. So bei 4K würde ich ja eben auch wünschen, dass das irgendwas so mit, weiß ich nicht, 24 bis 27 Zoll wäre. Da weiß ich aber nicht, ob es da irgendwas Sinnvolles gibt. Oder eben, Viktor, was deine Präferenzen an die Größe sind, kann ja auch sein, dass du ein bisschen weiter weg sitzt davon. Dann ist das natürlich sinnvoll, wenn der Monitor ein bisschen größer ist. Also an dieser Stelle mal ein Ruf an die Community. Für Apple, für macOS möglichst kompatibel, einen guten Monitor zum Bild bearbeiten, der auch ja, eine vernünftige Farbdarstellung ab Werk hat. Das ist ein wichtiges Argument. Das dürfte die Auswahl etwas einschränken. Bin da mal gespannt. Meldet euch gerne entweder im Slack, könnt ihr antworten im HS-Fragen-Kanal, da findet ihr den Beitrag von Viktor. Oder schreibt es auf happyshooting.de als Kommentar unter die Folge 726. Dann haben alle etwas davon, die danach im Internet suchen.
Gut, dann kommen wir jetzt zum
Terminkalender.
Ja, wir haben nämlich wieder einen Termin bekommen. Ich weiß nicht von wem, weil das ist optional, den Submitter-Namen reinzuschreiben. Aber es ist ein Termin, ist eine Ausstellung. Vom 28.08. bis zum 25.09. in Berlin in der Villa Griesebach in der Fasanenstraße. Villa Griesebach, hab ich noch nie von gehört. Und zwar ist der Titel der Veranstaltung A Timeless Allure, The Photographic Art of George Heuningen Hühne.
Wer kennt den nicht?
Denkst du so, Georg oder George, George Heuningen, Hühne, keine Ahnung, wie man ihn schreibt, weil er ist nämlich in St. Petersburg geboren und dann nach Los Angeles ausgewandert, war einer, ich lese hier Wikipedia, war einer der bedeutendsten Modefotografen der 1920er und 1930er.
Ach, guck.
Also viele der Fotografien, die man von damals, ja, heute noch irgendwie sieht, sind von diesem George Heuningen Hühne. Entschuldige mich, falls ich ihn falsch ausspreche. Und da gibt es eine Ausstellung und die ist cool. In der Villa Griesebach in Berlin. Und das dürft ihr euch vom 28.8. bis zum 25.9. dort anschauen. Das interessiert mich. Vielleicht muss ich da hin. Wir bedanken uns auf jeden Fall für Termine und falls ihr auch einen interessanten Fototermin, der ist echt interessant. Also falls ihr einen interessanten Fototermin für uns habt, dann lasst ihn uns wissen. Werft ihn uns über den Zaun, happyshooting.de/Terminkalender. Hier kann man es mal noch sehen. happyshooting.de/Terminkalender. Da gibt es die Termine zum Anschauen und da gibt es eine Möglichkeit, Termine reinzutun. Und wir bedanken uns. Es gibt eine neue Aufgabe.
Richtig, die haben wir im Slack vor der Aufnahme ermitteln lassen von den ZuhörerInnen, die schon anwesend waren und gewählt wurde. Die Aufgabe Schuh, die wir tatsächlich noch nicht hatten. Also Schuh ist die Schuh, Plural, Singular. Singular, Schuh, nicht Schuhe, Schuh. Singular. Vom 2.9. bis zum 16.9. läuft die Aufgabe. Und das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 2. September bis zum 16. September 2021 loszieht, ein neues Foto zur Aufgabe Schuh macht. Wie interpretierst du den Begriff Schuh fotografisch?
Ich? Redest du mit mir?
Mit dem Zuschauer. Wir reden mit dem Zuschauer und der Zuschauerin da draußen. Dieses Bild, wie du da draußen den Begriff Schuh fotografisch interpretiert hast, lädst du dann hoch bei Flickr, stellst es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergibst den Tag HS Schuh. Alles zusammengeschrieben, HS Schuh. Kein Lattenzaun davor oder so. Bei Flickr gibt es ein eigenes Feld für die Tags. HS-Schuh ohne irgendwelche Sonderzeichen. Dann finden wir das auch. Tja, bin ich mal gespannt.
Ich muss gerade lachen. Im Shownoter-Kanal Red Knight schreibt, er meldet Markenschutz für Bildtitel wie Happy Shooting an. Ich glaube, das gab's schon. Damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Wir sagen herzlichen Dank und lassen euch aber noch nicht ganz vom Haken. Wir haben nämlich noch ein One More Thing. Da bin ich kürzlich drüber gestolpert und zwar natürlich wieder bei Peter Pixel. Das Kamerakamel, letzte Woche angekündigt, heute endlich in der Sendung, ist eine interessante Werbeaktion. Folgendes, es gibt die Saudi Telekom Company, die STC, und die haben mit Fotografen, leider nur Männern, so wie es aussieht, das fand ich ein bisschen schade, zusammengearbeitet und haben auf ein Kamel eine Kameraplattform geschnallt. Mhm. Und dieses Kamel ist während einer Woche die Kameraplattform hinten drauf, die hat quasi so eine PTZ-Kamera, also zumindest Pan und Tilt konnte sie. Da ist eine ordentliche, da ist eine Sony irgendwie drauf mit einem ordentlichen Objektiv, fernsteuerbar, Remote Control. Das Kamel heißt Sarha. Und das ist eine Woche lang jeden Tag in die Wüste geschickt worden, kam dann abends auch immer wieder schön zurück. Und dann haben diese Fotografen 11 Stück an der Zahl dann Fotos gemacht von Plätzen, wo halt das Kamel hingelatscht ist.
Okay.
Ja, es sind ein paar ganz hübsche Ergebnisse bei rausgekommen. Da taucht übrigens dann auch der Cam Ranger auf als Router irgendwie, den hatten wir ja auch schon mal.
Ja, muss der irgendwie Zugriff haben auf das Live-Bild und die Kamera
ja, vielleicht das
irgendwie
ist mal ein bisschen
nach links, rechts steuern oder so.
Das ist eine Werbung für die Saudi Telekom Company, das heißt, die prahlen damit, dass sie die ganze Wüste mit schnellem Netz abgedeckt haben, ne? Und deshalb
geht das natürlich auch. Das ist dann quasi das Anwendungsbeispiel dafür. Das
ist eine Werbung, ne? Aber ich finde es halt schön, weil es irgendwie fotorelevant ist. Und ich, wie gesagt, ich frage mich natürlich so ein bisschen, wo sind die Fotografinnen, weil ich sehe tatsächlich nur Männer da, das hat mich so ein bisschen abgeturnt. Das zweite, was ich, wo ich dachte, ist das wirklich alles echt, weil da ist eine Sony-Kamera drauf und das Ding ist den ganzen Tag in der prallen Sonne, in dieser Wüste. Ja, also die Frage, ich kenne das zumindest von anderen Sony-Kameras, da ist das nicht immer so simpel mit dem, mit der Hitze. Und dann frage ich mich natürlich auch, sind Kamele tatsächlich so neugierig? Also sind die den ganzen Tag immer an spannenden Orten unterwegs oder suchen die sich irgendwo ein paar Grashalme zum Kauen und dann stehen die den ganzen Tag nur rum? Da hast du nämlich mit der Objektiv, mit der Motivauswahl ein bisschen Schwierigkeiten.
Tja. Also neugierig sind die mit Sicherheit auch. Also auch so ein Kamel ist am Ende des Tages nur ein Fafni. Und die sind allgemein sehr neugierig. Und natürlich wird es irgendwo wissen, wo es zu essen und zu trinken findet. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es ein bisschen manipuliert ist, ne? Dass das Kamel weiß, wo es...
Ist eine Werbung letztendlich. Ja. Es ist auch ein bisschen Blödsprech drin in diesen Interviews mit den Fotografen. Zum Beispiel schreibt einer, dass es also ganz wichtig wäre, dass das Netzwerk total schnell ist. Any microsecond interruption and the picture is gone. Was natürlich Mumpitz ist. Wir wissen, wie das TCP-IP-Protokoll funktioniert. Da machen ein paar Mikrosekunden mal gar nichts aus, wenn man Bilder überträgt. Aber gut, ich fand das einfach...
Ja, wir empfangen Bilder von außerhalb des Sonnensystems, also...
Nee, von 10 Kilometer aus der Wüste irgendwo. Nun gut, es, ja.
Geht dann wir, schon. Ja, ist aber eine witzige Idee. Warum denn nicht?
Ich finde es so als Werbeidee, dass man das mit Fotografie verbindet, finde ich erstmal in
Ordnung. Ist eine schöne Idee.
Es gibt noch diverse Ecken, wo sie was verbessern können, aber... Ja, sollen sie mal. Nächstes wir sind mal. Auf jeden Fall raus, bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. In einer Woche sind wir wieder da. Das ist dann, glaube ich, der 7. oder so. Bis dann, macht's gut. 3,
2, 1.
Happy Shooting.
Happy Shooting.